Das steht für so viel. Das steht für sexuelle Selbstbestimmung. Das steht aber auch irgendwie für Unterdrückung und für den Druck, aufreizend angezogen zu sein. Aber gleichzeitig auch für wahnsinnig viel Verantwortung, die man damit trägt, weil man ja dann quasi wieder selber schuld ist, wenn was passiert. Also ich finde, der Rock ist sozusagen so das Feindbild.
Dings mit Bums. Wie aus alltäglichem Protestsymbole wurden. Ein Podcast der Deutschen Journalistenschule.
Hallo, ich bin Benny Teichmann und in dieser Folge geht es um den Minirock als Protestsymbol. Der Minirock ist ein Stück Stoff, das einfach nicht normal werden will. Er steht heute irgendwie zwar für Freiheit, andererseits aber auch für Risiko, vielleicht sogar Verletzlichkeit. Vor allem aber steht er für wenig Stoff.
Also mein schönster Minirock ist, glaube ich, eigentlich ein Gürtel.
Das ist Anna, die haben wir am Anfang ja schon kurz gehört. Sie ist 29 Jahre alt, hat grüne Haare, einen Hund und eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Minirock.
Der ist so ultra kurz, der bedeckt nur die Hälfte von meinem Arsch. Und ich liebe ihn. Und ich habe den, seit ich 19 bin, glaube ich, und ich habe ihn damals immer in so Gothic-Clubs getragen und so. Und das fand ich ultra cool. Und ich habe den bis heute und der ist einfach mega heiß.
Für Anna ist der Minirock nicht nur ein Kleidungsstück, für sie ist er auch ein Statement. Anna will ihre Röcke so kurz tragen, wie es ihr gefällt. Ohne dafür schräg angesehen zu werden oder vielleicht sogar als Schlampe beschimpft zu werden. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und redet darüber auch in ihrem Podcast. Von ihr hören wir aber später dann auch noch mehr. Worüber sich Anna heute Gedanken macht, hat seine Wurzeln eigentlich schon in den 1960er Jahren. Denn kaum war der Minirock erfunden, da war er auch schon Symbol für etwas. Zum Beispiel für sexuelle Befreiung, Selbstbewusstsein der Frau oder auch die Emanzipation der Frau. Aber auf der anderen Seite auch für den Untergang der Tugend, Übersexualisierung oder für manche Männer, damals zumindest, sogar als Einladung zur Vergewaltigung. Der erste Minirock. Wir sind im Jahr 1962 und stellen uns eine Ausgabe der britischen Vogue vor. Da war nämlich eine Werbeanzeige vom ersten Minirock drinnen von der Londoner Designerin Mary Quant. Mary Quant ist gewissermaßen dafür verantwortlich, dass in den 60ern der Rocksaum bei Frauen übers Knie gewandert ist, also weiter nach oben. Davor war der Rocksaum immer unterhalb des Knies und irgendwann hat sich der Rocksaum dann in den 60ern zwischen Knie und Po es sich gemütlich gemacht. Nur zur Info, per Definition war auch schon damals ein Rock ein Minirock, sobald er eine Handbreit über dem Knie aufhörte. Vielen Frauen gefielen diese neuen Designs von Mary Quant, darunter war auch Alexa Schwab.
Das, glaube ich, hatte ich damals sogar vom C&A, war voll Polyester, konnte man aber super waschen und musste man nicht bügeln. Dunkelbraun.
Alexa ist Jahrgang 1955 und heute hat sie einen Second-Hand-Laden in der Münchner Innenstadt Alexas.
Ja, aber sehr kurz war es. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich im Internat, da war ich 13 oder 14. Das war wohl auch sowas, so 60er, das war eigentlich ein Kleid. Das war dunkelbraun, also oben hoch geschlossen, mit hier noch so Jabot, also so ein Spitzeneinsatz. Also oben sehr züchtig und unten extrem kurz. Habe ich natürlich nur heimlich getragen.
Ja, Alexa war auf einer Klosterschule, da waren kurze Kleider ganz einfach verboten. Und viele Stücke von damals hat sie heute noch in ihrem Laden hängen.
Da schau mal, wie kurz die waren. Der ist sogar noch von einer Freundin von mir. So kurz waren die. Naja, so kurz war er jetzt auch wieder nicht. Die waren nicht so groß, die Dorle. Da sind wir so in die Fachoberschule, in die Kunstschule gegangen.
Ja, und damals waren die Röcke nicht nur kurz, sondern vielen Leuten auch zu kurz.
Naja, also sagen wir mal überhaupt zu dieser ganzen biederen, miffigen Art aus den 50er, 60er Jahren unserer Elterngeneration. Für die war das natürlich ein Kulturschock. Das ist klar, das war verkommen, verwerflich. Also auch in gewissen Teilen nicht etabliert und nicht toleriert. Also ich denke mal auch in Büros oder in der Öffentlichkeit, wenn man, da kann schon sein, dass der Chef gesagt hat, das geht nicht, sie muss heimgehen und sich umziehen. Das kann da durchaus passiert sein, ja. Weil manche sind bespuckt worden, es war einfach schon schwierig damals. Es war schon auch eine Art von Revolution. Man musste sich dann schon durchsetzen.
1967 steht in der Süddeutschen Zeitung: Der allzu kurze Rock oder die allzu offenherzige Bluse ruft Lästerer auf den Plan, die unbarmherzig von Männerfang und schlechten Manieren sprechen. Weiter stand dann noch in der Süddeutschen, dass kurze Kleidchen im Berufsalltag sowieso verpönt seien und nicht mal bei männlichen Kollegen gut ankommen würden. 2 Jahre später stand dann in der Abendzeitung, die auch aus München kommt, die Überschrift »Machen Miniröcke Männer müde«. In dem Artikel spekuliert die AZ darüber, ob Miniröcke vielleicht eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, weil Männer sich dann abgelenkt fühlen. Und im selben Monat schoben sie dann gleich noch einen Artikel hinterher mit der Überschrift »Miniröcke reizen Sexverbrecher«. Darin steht, dass sich die Sexualstraftaten innerhalb von einem halben Jahr fast verdoppelt hätten. Und auch steht da irgendwas drin von Erregung geschlechtlichen Ärgernisses. Also wir kennen ja die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Damals gab es ja wohl auch das geschlechtliche Ärgernis. Und die soll um fast 300% gestiegen sein. Also die Artikel zeigen, glaube ich, dass damals für die Gesellschaft das Problem die Miniröcke waren und eben nicht die Männer. Und viele hatten noch nicht verstanden, dass die Miniröcke keine Einladung zur Belästigung sind, sondern dass Frauen sie nur tragen, weil sie tragen wollen. Weil der Minirock damals ziemlich viel Empörung und auch teils frauenfeindliche Reaktionen hervorruft, haben die Frauen bemerkt, dass er sich eigentlich perfekt als Protestsymbol eignet. Deswegen ging die junge Generation damals in Miniröcken auf die Straße und protestierte für die Gleichberechtigung der Frau.
Wir waren jedes Wochenende auf der Demo. Samstagnachmittag hat man sich dann getroffen am Königsplatz. Und man hat ja dann auch nette Leute kennengelernt, aber dann eben auch schon die langen Haare und überhaupt das alles. Ich bin dagegen, dass ich dagegen bin. Und das hat halt alles dazu gehört, zu der ganzen Zeitgeistgeschichte. Ja, aber das ist schon bei mir heute noch verwurzelt. Also das war schon also auf jeden Fall wichtig, dass man das gemacht hat. Ja,
ja, von den Demos damals gibt es auch noch Bilder heute. Eins habe ich gerade in der Hand von 1970 aus München-Schwabing. Da sieht man ungefähr 20 junge Frauen drauf. Natürlich tragen alle Minirock bzw. Kleid. Und das ist ganz spannend, die sehen gar nicht so, so wild aus, also für heutige Verhältnisse, weil viele zum Beispiel Blümchenmuster haben oder gestreifte Kleidchen oder auch Kleider aus Spitze. In ihren Händen halten sie fast alle Schilder. Da drauf steht dann zum Beispiel I like Mini oder hoch mit dem Rocksaum, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Ja, das hat schon was gebracht. Also wir mussten dann nicht mehr verliebt, verlobt, verheiratet sein, sondern wir konnten machen, was wir wollten. Die Pille gab es ja dann auch. Und dann bist du halt mit dem ins Bett gegangen, der da gerade gefallen hat. Ja. Das war damals schon eine sehr befreiende Zeit. Ja.
Alexa schwärmt von den 70er Jahren. Endlich hat sich der Minirock durchgesetzt. Und viele junge Frauen, wie Alexa, erleben das ganze Jahrzehnt als unbeschwerte Zeit. Die 68er stehen damals unter anderem für freie Liebe und Frauenrechte. Dazu kam auch noch die Antibabypille nach Deutschland. Und das alles hat Frauen viel mehr Freiheiten gegeben, als sie vor der 68er-Bewegung hatten. Die Frau löst sich damals immer mehr von der Idee, dass Männer immer und überall das Sagen haben müssen. Und ihre Proteste machen sich in den 70er Jahren dann auch endlich im Gesetzbuch bemerkbar. Alle Zeichen stehen auf Emanzipation. 1976. Die Hausfrauenehe wird abgeschafft. Früher war die Frau in erster Linie für die Haushaltsführung zuständig. Und wenn sie arbeiten gehen wollte, dann durften ihre familiären Verpflichtungen nicht darunter leiden. Von jetzt an aber, also 1976, darf sie selbst entscheiden. Kein Gesetz hält sie noch am Herd. Im selben Jahr wird auch das Namensgebungsrecht geändert. Ab jetzt können dann Kinder auch den Nachnamen der Mutter tragen. Vorher stand automatisch der Name des Ehemanns in der Geburtsurkunde. 1996 entscheidet der Bundestag, auch in der Ehe gibt es Vergewaltigung. Davor galt Sex in der Ehe rechtlich immer als einvernehmlich, auch wenn die Frau ausdrücklich nicht wollte oder sogar dazu gezwungen wurde. 2016, Änderung des Sexualstrafrechts. Nach dem Grundsatz, Nein heißt Nein. Seitdem ist es bei sexuellen Übergriffen nicht mehr ausschlaggebend, ob der Mann Gewalt angedroht oder angewendet hat. Sexuelle Übergriffe können jetzt rechtlich auch ohne Gewalt erfolgen. Grapschen oder unangemessenes Anfassen zum Beispiel ist jetzt auch strafbar, selbst wenn der Mann dabei keine körperliche Gewalt anwendet. Wenn klar ist, dass die Frau etwas nicht will und ein Mann es trotzdem tut, auch ohne Gewalt, macht er sich strafbar. Hat der Minirock alleine also Gesetze geändert? Natürlich nicht. Hat er Frauen befreit? Manche ganz sicher. War er ein Symbol dafür, dass Frauen machen können, was sie für richtig halten? Auf jeden Fall.
Ich kann da mal was erzählen von meinem Gerichtsverfahren, was gelaufen ist gegen mein Familienmitglied, was mich im Kindesalter sexuell missbraucht hat. Da wurde ich vom Richter gefragt, ob es nicht missverstanden werden könnte, wenn ich mich als Vierjährige in einem Rock auf den Schoß meines Onkels setze und ob das nicht als Einladung empfunden werden kann. Also man sieht da auch, dass es auch jenseits von Alter einfach in eine Rolle spielt, was ich total krass finde einfach.
Das ist wieder Anna, die uns vorhin ja schon erzählt hat, dass ihr kürzester Minirock eigentlich nur ein Gürtel ist. Anna ist 29 und mit ihrem Mini-Minirock geht sie heute wieder auf die Straße. Aus einem sehr persönlichen Grund.
Ich wurde zum ersten Mal mit 4 Jahren vergewaltigt. Das ging dann bis zu meinem 12. Lebensjahr und es hat sich dann auch in der Jugend so durchgezogen, dass immer wieder Übergriffe kamen. Also von vollendeten Vergewaltigungen, aber auch Kleinigkeiten einfach, dass man irgendwie berührt wird und das Gefühl hat, man kann jetzt gar nichts sagen.
Wie Anna geht es heute noch vielen anderen Frauen. Trotz umfangreicher Gesetzesänderungen scheint sich nicht genug geändert zu haben. Vor allem, wenn es darum geht, wer schuld an sexualisierter Gewalt ist. Der Täter oder das Opfer. Ganz drastisch wird es im Jahr 2017 klar. Da kommt auf Twitter der Hashtag MeToo auf, unter dem Frauen millionenfach von sexuellen Übergriffen erzählen. Hashtag MeToo. Ein aufdringlicher Flirtversuch, ein nicht akzeptiertes Nein, K.O.-Tropfen im Bier, in eine Ecke geschleift werden, Hände überall. Fuchsvibe. Ein Kino, circa 2005. Freundin rechts, ein alter Mann rückt auf, links neben mir, während des Films. Grapschend, beschissenste 10 Minuten. Hashtag MeToo. Julia Rathke. Hashtag MeToo. Reaktionen von Familie und Freunden. Was hattest du an? Warum läufst du nachts überhaupt alleine heim? Hast du ihn angeschaut? Roni Paschulke.
Da wird immer sehr viel Verantwortung dem Opfer zugesprochen. Und gerade was Kleidung angeht, das ist einfach total heftig. Warum ziehst du dich denn dann so an? Das war bei mir dann auch später so natürlich, weil viele Leute dann auch Bescheid wussten, was mir passiert ist. Und wenn dann mal wieder irgendein Übergriff passiert ist, dann hieß es ja, lernst du denn nicht draus? Warum trägst du denn schon wieder einen Rock? Also es kommt schon immer wieder dieses Thema und ich kann diese Schallplatte einfach nicht mehr hören.
Wovon Anna da spricht, nennt man Victim Blaming. Das heißt, dass man zu Unrecht die Schuld für einen sexuellen Übergriff auch beim Opfer sucht und nicht nur beim Täter. Das war vor 50 Jahren nicht wirklich anders.
Ja, ja, dann kommt immer das, ihr seid ja selber schuld. Wir sind ja selber schuld, wenn wir vergewaltigt werden, weil wir eben so aufreizend rumlaufen. Also bitteschön, das geht nicht. Das sagen sie zwar dann immer gern oder das haben sie früher immer gern gesagt, aber so geht's nicht. Na.
Anna geht dagegen, 50 Jahre nach den ersten Minirock-Protesten, immer noch auf die Straße. Bei Slutwalks in München. Das sind Demos, auf denen Frauen und Männer auch leicht bekleidet auf die Straße gehen, um gegen das Victim-Blaming zu demonstrieren.
Die Slutwalk-Bewegung ist ja eigentlich 2011 entstanden in Toronto, nachdem dort ein Polizist die Aussage getätigt hat, dass Frauen sich doch nicht wie Schlampen anziehen sollten, wenn sie nicht vergewaltigt werden wollen. Und daran wird so deutlich, wie die Gesellschaft mit sexualisierter Gewalt umgeht. Also dass es da so eine Verantwortungsverschiebung gibt, weg vom Täter hin zum Opfer. Wenn du vergewaltigt wirst, musst du ja irgendwas falsch gemacht haben. Vielleicht hast du getrunken, vielleicht war dein Rock zu kurz. Und so weiter und so fort. Und dann sind so 2011 eben die ganzen Slutwalks aus dem Boden geschossen.
Anna erinnert sich noch genau an ihren ersten Slutwalk.
Ich war einmal 2016 auf einer Slutwalk-Demo und ich fand die ganze Veranstaltung wahnsinnig berührend. Ich habe so geheult bei den Reden, weil endlich jemand sozusagen diese Verantwortung von mir weggenommen hat und gesagt hat, nee, du bist halt nicht schuld. Und es war, natürlich sagen das Therapeuten immer wieder und so, aber es ist was anderes, da wirklich so eine riesen Menschenmasse von 500 Personen zu sehen, die alle irgendwie schreien, nee, du bist nicht schuld. Das war total berührend und total krass. Und wenn ich damit nur eine Person erreiche, der es so geht wie mir damals, dann bin ich schon happy.
Heute organisiert sie die Slutwalks in München mit. Als Aktivistin kämpft sie gegen das Gefühl an, ständig schuld zu sein. Spricht darüber sogar in ihrem eigenen Podcast. Und singt gegen das Victim-Blaming an.
Ich darf nachts nicht zu lange unterwegs sein, kann nicht in eine Bar gehen, zumindest nicht allein. Geh im Dunkeln nicht alleine aus dem Haus, kann keinen Mini-Rock tragen, das sieht putzig aus.
Jedes Jahr gehen hunderte Leute leicht bekleidet auf die Straße und demonstrieren. Aber selbst beim Demonstrieren sind Anna und andere Frauen nicht sicher vor ungewollter Aufmerksamkeit.
Ich hatte tatsächlich einen Fall auf einer Slutwalk-Demo, bei dem mir selber unter den Rock fotografiert wurde. Das passiert natürlich auch immer wieder auf den Demos, dass wir selber auf der Demo dann auch Übergriffe erleben. Und ich empfinde das auch als sehr übergriffig.
Zu Recht empfindet Anna das als ziemlich unangemessen. Heimlich Frauen unter den Rock zu fotografieren, nennt man Upskirting. Und Upskirting ist in Deutschland noch nicht strafrechtlich relevant. In England ist es das schon, aber in Deutschland gilt es nur als Ordnungswidrigkeit. In England haben es feministische Aktivistinnen schon geschafft, genug Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und seit ein paar Monaten ist es dort auch wirklich strafbar. Wer es macht, also wer Frauen unter den Rock fotografiert, kann dort für mehrere Jahre sogar ins Gefängnis kommen. Jetzt muss sich auch in Deutschland was ändern.
Dann haben wir halt gedacht, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und dann haben wir halt relativ naiv die Petition gegründet.
Das ist Ida Marie Sassenberg. Gemeinsam mit ihrer Freundin Hanna Seidel hat sie eine Petition gegen das Upskirting gestartet.
Weil wir dachten, na gut, also man kann sich ja nicht beschweren und da nichts machen, dann kümmern wir uns da jetzt einfach drum. Wir haben die Petition gegründet und haben die dann erstmal so in unserem Bekanntenkreis rumgereicht. Da kamen dann so 300 Stimmen zusammen und dann wurden wir eigentlich relativ schnell von change.org kontaktiert, die gesagt haben, Mädels, wir glauben, das könnte was werden, wir möchten euch sehr gerne unterstützen. Und die haben das dann einmal über ihren Verteiler gesendet und dann hatten wir über Nacht 10.000 Unterschriften.
Das Ziel von Ida Marie und Hanna sind 100.000 Unterschriften. Vor allem Hanna ist die Petition auch aus persönlichen Gründen sehr wichtig.
Ihr ist es selber zweimal passiert, einmal mit 13 und einmal mit 16. Mit 13 auf einer Klassenfahrt, wo so eine Kinderdisco veranstaltet wurde und am Ende dann rausgekommen ist, dass da Lehrer Schülerinnen unter den Rock fotografiert haben. Dann eben noch einmal mit 16 auf einem Musikfestival.
Wegen der momentanen Rechtslage in Deutschland kann man sich als Opfer von Upskirting aber nur schwer dagegen wehren.
Bei dem zweiten Mal hat sie tatsächlich sogar die Polizei angesprochen und den Täter selber angesprochen. Die Polizei konnte ihr nicht helfen. Der Täter hat ihr Schläge angedroht und meinte, ja gut, bist du halt selber schuld, wenn du so ein Flittchen bist, das einen Rock trägt. So, dann möchtest du das ja eigentlich auch.
Seit 50 Jahren hören wir jetzt schon die gleichen Argumente. Der allzu kurze Rock fördert Männerfang und wenn du so einen kurzen Rock trägst, bist du doch selber schuld. Hanna und Ida wollen das ändern. Sie wollen die Politik, die Justiz, sie wollen alle aufrütteln. Sie haben schon Kontakt mit Juristen aufgenommen und wollen über die Petition hinaus dafür kämpfen, dass Upskirting endlich verboten wird. Den Kampf gegen die Frauenfeindlichkeit führen die Feministinnen also weiter. Ida Marie im Internet und Anna in München auf der Straße an vorderster Front.
Ich persönlich brezel mich total auf. Ich habe schon mein Slutwalk-Outfit für dieses Jahr komplett zusammen und ich freue mich so krass, das endlich präsentieren zu dürfen. Also ich habe dieses Jahr einen regenbogenfarbenen Tüll-Mini-Rock an und bunte Strapse und so krasse lila Fellstulpen. Ich sehe so ein bisschen aus wie auf dem Rave und da habe ich schon richtig Bock drauf. Oben gehe ich oben ohne, wie immer eigentlich, mit ganz viel Glitzer auf den Brüsten. Aber es wird auf jeden Fall sehr bunt und schrill.
Das war Dings mit Bums, ein Podcast der Klasse 57K der Deutschen Journalistenschule. Recherche, Text und Interviews dieser Folge sind von Marita Velus, Julia Huber, David Gutensohn und Fabian Müller. Manuskript und Moderation Benedikt Teichmann. Weitere Recherchen Hanna Schultheiß und Saskia Trux. Sound- und Audioproduktion Lorenz Schuster. Leitung Reinhard Röde. Musik und Soundeffekte wurden uns zur Verfügung gestellt von Epidemic Sound. Wir sagen herzlich Danke.